So, dann erstmal schönen guten Morgen. Kommentar zu Beispiel 2.2, da ging es um Körper. Und da hatten wir das Beispiel an der Tafel stehen, die Menge 0,1 zusammen mit Plus und Mal, als Beispiel für einen Körper mit zwei Elementen. Da gab es Rückfragen, die sind auch berechtigt, denn wenn ich das einfach so hinschreibe und so tue, als sei das die ganz normale Addition, dann wundert man sich zurecht, denn dann würde man da sowas erwarten wie minus 1 und 2 und 3 und 5 und 28 und so. Die Zahlen stehen da aber alle nicht. Das heißt, es kann nicht die normale Addition gemeint sein. Was gemeint ist, ist die Addition, bei der man setzt 1 plus 1 ist 0. Das heißt, man unterscheidet nur zwischen geraden und ungeraden Zahlen. Man rechnet hier sozusagen in Z modulo 2 Z. Dann ergibt das alles Sinn. Und als ich das Beispiel gehört habe, da war in meinem Kopf sofort klar, ja, Z modulo 2 Z. Ich habe sogar noch irgend sowas gesagt. Aber hingeschrieben habe ich das und dann gab es zu Recht hinterher Rückfragen. Hat diese Erläuterung das Beispiel klarer gemacht? Wer ist jetzt noch unglücklich damit? Sie dürfen mir Gesichter oder Daumen zeigen. Ist noch jemand unglücklich damit? Das sieht nicht so aus? Okay, wir sind wenig heute. Okay, das war der Kommentar. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Beweis von Lemma 2.9. Da hatten wir schon ziemlich viel gemacht. Worum geht es? Es ging darum, Körper zu charakterisieren als kommutative Ringe mit Einzelelementen, die nur genau zwei verschiedene Ideale haben. Und da haben wir schon sehr viel geschafft beim letzten Mal. Wir waren fast fertig. Die eine Beweisrichtung war schon erledigt. Dann haben wir mit der anderen Beweisrichtung angefangen. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass 0 und R die einzigen und auch verschiedene Ideale sind von R. Wobei R ein kommutativer Ring ist mit 1. Und wir wollen gerne zeigen, R ist ein Körper. Was fehlt denn R noch zum Körper? Das habe ich hier noch hingeschrieben. Wir müssen zeigen, R ohne 0 mit Multiplikation ist eine arische Gruppe. Wir haben uns schon klar gemacht, dass das 0-Element und das 1-Element verschieden sind. Das heißt, diese Menge, die hier vorne steht, ist nicht leer. So hat sie eine Chance, eine Gruppe zu werden. Und wir haben uns auch schon überlegt, dass jedes Element aus R, was nicht 0 ist, ein multiplikatives Inverses hat in R. Das haben wir schon. Jetzt ist die Frage, was fehlt uns überhaupt noch zur arischen Gruppe? Gehen wir die Gruppenaxiome mal durch. Man braucht, dass das eine Menge mit Verknüpfung ist. Man braucht das Assoziativgesetz, man braucht ein neutrales Element und man braucht Inverse. Jetzt nicken viele von Ihnen und das ist schön. Danke. Was haben wir schon? Wir haben schon multiplikative Inversen. Wir haben schon ein neutrales Element, nämlich die 1. Wir haben natürlich das Assoziativgesetz und das haben wir ja im ganzen Ring R bezüglich der Multiplikation. Das Einzige, was uns noch fehlt, und das ist subtil, das wird gerne vergessen, das ist, dass wir überhaupt eine Menge mit Verknüpfung haben. Wir müssen also zeigen, dass wenn man zwei von null verschiedenen Elemente des Rings multipliziert, dass dann auch wirklich wieder ein von null verschiedenes Element rauskommt. Und im Allgemeinen muss es überhaupt nicht stimmen. Das heißt, es muss wieder was mit der Voraussetzung zu tun haben, dass wir nur genau zwei Ideale haben. Schreiben wir also hin, Assoziativitätsgesetz haben wir sowieso, weil wir einen Ring haben. Ich schreibe nochmal für mal, denn darum geht's. Das Kommutativgesetz für mal haben wir auch, denn es ist ein kommutativer Ring. Das heißt, es fehlt wirklich nur die Abgeschlossenheit. Bleibt zu zeigen. Meine Kreide organisieren. So. Okay, jetzt haben wir unsere Elemente A und B aus dem Ring ohne 0. Und ja, was haben wir jetzt? Da die nicht 0 sind, gibt es für die ein Inverses. Das haben wir uns schon überlegt. Ein Inverses bezüglich mal. Nehmen wir uns mal A hoch minus 1 her. Hier, a hoch minus 1 in R, das haben wir nämlich vorher schon gezeigt, das war am Ende der letzten Vorlesung. Und jetzt schreiben wir das b künstlich anders. Wir schreiben nämlich B in folgender Weise. Wir schreiben B als 1 mal D. Das geht, weil das 1-Element ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation ist. Jetzt schreiben wir die 1 als A hoch minus 1 mal A. Auch das ist kein Problem, denn die beiden sind ja zueinander in Gas. Steht hier also A hoch minus 1 mal A mal B. Und das darf ich mit dem Assoziativgesetz für die Multiplikation umklammern zu A hoch minus 1 mal A mal B. So. Wenn jetzt, also wir merken uns, A und B waren aus R ohne 0. Wenn jetzt A mal B gleich 0 wäre, dann hätten wir hier 0 stehen. Irgendwas in unserem Ring mal 0 ist auch immer 0. Das heißt, dann steht hier drüben auf einmal B gleich 0. Das ist aber Quatsch. Wäre A mal B gleich 0, so wäre auch dieses Produkt hier und damit dann das, was links steht, also B gleich 0. Und das ist ein Widerspruch, denn wir haben ja B so gewählt, dass es nicht 0 ist. Und mit dieser einfachen kleinen Rechnung haben wir gesehen, dass A mal B eben nicht 0 sein darf. Und das ist es schon. Damit liegen wir in R. Wir wissen, dass R unter Multiplikation eine Menge mit Verknüpfung ist, denn es ist ja ein Ring. Was wir noch nicht wussten, war, dass R ohne 0 mit mal eine Menge mit Verknüpfung ist. Ja, das ist alles andere, steht schon irgendwie da, oder habe ich nochmal erzählt? Jetzt haben wir alles, was man braucht, um da eine abelsche Gruppe zu haben, sodass es tatsächlich ins gesamte Körper rauskommt. Okay? Gut, dann. Moment. Das habe ich jetzt schon erzählt. Dann können wir uns jetzt eigentlich wieder erinnern an Dinge, die wir schon wissen. Was ist denn jetzt dran? Wir haben es dann vorher gemacht bei Gruppen. Wir haben uns erinnert, haben Beispiele angeguckt, ein, zwei neue Begriffe. Dann kamen Teilstrukturen, Untergruppen, Normalteiler. Und dann Homomorphismen. Das heißt, jetzt sind Homomorphismen dran. Ich schreibe Definition, aber das ist eine Erinnerung. Wir kennen das alles schon. Sein R1 und R2 Ringe. Die Bezeichnung mache ich jetzt so, dass man erkennen kann, welche Verknüpfungen wo sind. Jetzt fange ich an zu schreiben und Sie können schon mal überlegen, was Sie mir gleich erzählen. Eine Abbildung Phi von R1 nach R2 heißt Ringhomomorphismus. Genau dann, wenn was gilt. Na, was muss gelten für einen Ringhomomorphismus? Ja. Warum Eigenschaften? Genau, wir haben zwei Verknüpfungen, also haben wir auch zweimal die Homomorphie-Eigenschaft. Wunderbar. Das heißt, es ist egal, ob ich zuerst addiere und dann abbilde oder zuerst abbilde und dann Kringel addiere. Und es ist auch egal, ob ich zuerst verpunkte und dann abbilde oder erst abbilde und dann verkringle. Das sind die Homomorphie-Eigenschaften für einen Ringhomomorphismus. Bei einem Körperhomomorphismus ist es genau dasselbe. Auch zwei Verknüpfungen, die gleichen Regeln. Okay, das war's schon. Dann haben wir die üblichen Sachen, Kernbild, bla bla bla. Immer. Elementen, die auf das Nullelement des Zielrings gehen. Das ist vielleicht wichtig, sich das zu merken. Das sind also alle, sagen wir mal, A aus R1 mit der Eigenschaft A, I ist das Nullelement in R2. Das ist der Kern. Das heißt, beim Kern sehen wir die Multiplikation nicht. Wir sehen nur die Addition. Dann, naja, die üblichen Kürzel. Mono, Epi, ISO, Auto, bla bla bla. Funktioniert hier genauso wie bei Gruppen und auch bei Denkverräumen und so. Das ist immer dasselbe. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Und das Einzige, was ich gerne separat hinschreiben würde, ist, wir nennen zwei Ringe isomorph. Und dann müssen wir auch, wenn es da Zweifel geben könnte, dazu sagen, isomorph als Ringe, wenn es einen Ring-Isomorphismus von dem einen in den anderen gibt, also einen Ring-Homomorphismus, der bijektiv ist. Warum ist das wichtig, das dazu zu sagen? Wenn wir uns diese Ringe mal anschauen, dann steckt ja in beiden eine abelsche Gruppe, nämlich der Ring mit der Addition, die dazu gehört. Wenn man jetzt einfach nur von einem Homomorphismus spricht oder wenn man einfach nur sagt, die sind isomorph, dann könnte es ja sein, dass man diese Gruppenstruktur meint und dass man aber die Multiplikation dabei nicht berücksichtigt hat. Wenn ich zwei Ringe habe, R1 und R2, und ich sage, die sind isomorph, dann könnte es das Missverständnis geben, die abelschen Gruppen mit der Addition sind isomorph als Gruppen. Aber wenn ich meine, dass sie wirklich als Ringe isomorph sind, sprich, dass auch die Multiplikation sich mit der Abbildung verträgt, dann muss ich das dazu sagen, einfach nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wir haben vorhin diskutiert, ob wir vielleicht Videoaufnahmen machen sollten. Ich werde eine Stud-IP-Umfrage machen, ob Leute das wollen, und dann kann man da so eine Kamera aufbauen und dann springe ich halt da rum. Sehen und hören. Das heißt, jetzt bräuchte man eigentlich weder die Fotos noch irgendwas anderes. Die Leute, die da sind, kriegen alles mit, oder? Gibt es da hinten irgendwo Probleme? Nö. Ja, dann. Okay, ich sehe schon. Ich mache die Umfrage auf jeden Fall, dann gucken wir, was passiert. Jetzt erstmal noch der Kommentar, den ich gerade gemacht habe. Wir erinnern uns an Kram und wir gucken uns Beispiele an. Beispiel. Bleiben wir mal beim Ring Z. Ein total langweiliger Ringhomomorphismus vom Ring Z in sich selbst ist der einfach jede ganze Zahl auf 0 wirft. Thank you. Nachbildung, die heißt besser, die auch von Z nach Z. Und zwar macht sie folgendes. Die bildet einfach jedes Z aus Z auf das Doppelte davon ab. Rechenregel, die ich überprüfen muss. Steht noch alles da? Es ist der gleiche Ring, das heißt, die Verknüpfungen sind auf beiden Seiten die gleichen. Was muss ich zeigen?
Ob das sich mit den beiden
Verknüpfungen. Konkret, was muss ich rechnen? Ganz konkret. Was brauche ich?
Einmal Plusknüpfung und einmal Mal.
Ja, was brauche ich, um das ausrechnen zu können? Noch konkreter, was ist, wenn Sie jetzt selber losschreiben? Was brauchen Sie? Was müssen Sie sich kennen? Jetzt wollen Leute helfen. Sie dürfen helfen. Zwei Elemente aus dem Regelset. Ja. Variablen ist schwierig, denn Variablen heißt ja, ich kann noch was einsetzen. Nein, ich meine zwei Elemente. So, nehmen uns also x und y nach z. Und jetzt muss ich Sachen nachprüfen. Sie haben völlig richtig gesagt, was wir nachprüfen müssen. Los geht's.
Also ich musste einmal, Klammer auf,
genau. Und jetzt ist die Versuchung groß, mit dieser Gleichung anzufangen und die umzuformen, und das ist falsch. Das ist ein logisches Problem. Man darf nicht mit der Behauptung anfangen. Ich werde wahrscheinlich noch eine Not-to-Do-Liste machen als nächste Podcast-Folge, denn wir haben diese Woche gesehen, dass das noch nicht so klar ist, wie es sein sollte. Wir sind ja alle jetzt mindestens im dritten Semester. Aber gut, was Sie gesagt haben, also welche Gleichung man zeigen muss, völlig richtig. Das ist zu zeigen. Ich schreibe jetzt aber nicht hin, im Sinne von, ich schreibe jetzt nicht die Behauptung hin, sondern ich habe einfach im Hinterkopf, wo ich hin möchte. Wenn ich das umforme, indem ich einfach Beta benutze, dann bekomme ich mit der Abbildungsvorschrift zweimal x plus y. Und jetzt benutze ich eine Rechenregel in den ganzen Zahlen, nämlich das Distributivgesetz von dieser Seite bekommt zweimal x plus zweimal y. Und jetzt kann ich wieder Beta sehen, das ist nämlich x hoch Beta und das ist y hoch Beta. Und dann steht am Ende die Gleichung, die wir zeigen wollten, da, aber wir haben sie eben richtig erschlossen. Ja. Und jetzt haben wir noch eine zweite Eigenschaft, die wir nachprüfen wollen. Wie sieht die aus? Da darf jetzt jemand anders. Mal gucken, 1, 2, Sie waren ziemlich schnell, ja?
X mal y hoch Beta ist gleich, also quasi jetzt zeigen, was ist
das? Genau, und wir rechnen jetzt los, wir behalten im Hintergrund, was wir gerne haben wollen, aber wir fangen halt nicht mit der Behauptung an. Wir hätten gern, dass da rauskommt x hoch Beta mal y hoch Beta. Das wäre super, dann hätten wir einen Ringhomomorphismus. Gucken wir mal. Das hier ist 2 mal x mal y. Und wenn wir jetzt versuchen, das aufzulösen, so ähnlich wie uns, dann können wir da sowas hinschreiben wie x hoch Beta mal y, aber irgendwie fehlt das zweite Beta. Das war der Schmierzettel. Spätestens jetzt wird uns klar, vielleicht geht da irgendwas schief. Und es ist in Wirklichkeit gar kein Homomorphismus. Wenn wir jetzt zeigen wollen, dass es keiner ist, dann reicht ein konkretes Gegenbeispiel. Sagen Sie mir zwei ganze Zahlen, deren Produkt nicht so abgebildet wird, wie die Homomorphie-Eigenschaft das eigentlich vorgeben würde, wenn die stimmen würde. Ganz konkret. Sie dürfen.
Wenn wir das x und y gleich 1 nehmen, dann
ja, dann haben wir was? Wir haben dann.
Beta von 1 mal 1 wäre dann 2. Beta von 1 ist 2. Also Beta von 1 mal 1 wäre dann 4.
Richtig, sehr schönes Beispiel. Ich habe das jetzt einmal gemacht, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Das war unser Schmierzettel. Wir haben geguckt, was würden wir jetzt gerne rechnen, was soll eigentlich am Ende rauskommen, haben dann gemerkt, oh, das ist irgendwie komisch, das sieht nicht gut aus. Spätestens dann muss man auf dem Schmierzettel ausprobieren, finde ich ein Gegenbeispiel, und dann bitte ein konkretes Gegenbeispiel. nicht irgendwas allgemein versuchen, denn es wird Spezialfälle geben, wo die Homomorphie-Eigenschaft stimmt. Und wenn Sie da nicht sauber arbeiten, dann wird Ihr sogenannter Beweis falsch, weil Sie nämlich nicht konkret zeigen, wo es schief liegt. Das heißt also, was wir hier haben, ist etwas, was, wenn wir nur die Abelsche Gruppe Z mit Plus angucken würden, da wäre es ein Homomorphismus, aber es ist kein Ringhomomorphismus von Z in sich selbst. Wenn Sie sehen, dass irgendwas verletzt ist, dann schreiben Sie ein Gegenbeispiel hin und die Sache ist erledigt. Nur dann, wenn noch so eine konkrete Nachfrage kommt nach dem Motto, ist es vielleicht irgendein anderer Homomorphismus, hat die Abbildung irgendwelche anderen interessanten Eigenschaften, dann lohnt es sich, sowas hinzuschreiben wie so oben diese erste Zeile und dann so einen Kommentar zu machen, wie ich es hier unten getan habe. Ansonsten reicht ein Gegenbeispiel. Wenn es hier bei wahr oder falsch gestanden hätte, Beta sieht so aus, Beta ist ein Ringhomomorphismus von Z, dann wäre Ihre Antwort gewesen, nö, ist es nicht. Hier ist ein Gegenbeispiel. Einverstanden? Das war jetzt hauptsächlich für die, die mich noch nicht kennen und die vielleicht auch dieses wahr oder falsch Zeug und sowas nicht oder nicht so gut, die nicht schon ein Jahr lang Übung hatten. Alles klar, dann wische ich jetzt, wenn ich darf. Genau wie bei Gruppenhomomorphismen wollen wir uns auch hier noch ein paar Eigenschaften anschauen. Das Bild von Phi ist ein Teilring von R2. zum Schluss. Wie ist injektiv? Genau dann, wenn der Kern nur aus dem Nullelement besteht. Genau wie bei Gruppen. Und folgen da dann sofort aus der Homomorphie-Eigenschaft. Da kann ich noch irgendein Lemma zitieren. Bei mir steht siehe lineare Algebra, aber ich glaube, dass es besser ist, wenn ich das Lemma, was wir am Anfang gemacht haben, direkt dazu zitiere. Nämlich Lemma 1,8. Teile C und D. Das sieht da anders aus, weil wir die Gruppen da ja mit Punkt, also mit einer multiplikativ aussehenden Abbildung geschrieben haben oder Verknüpfung. Aber es ist genau das. Schreibt das mal für mich hier hin, Lemma 1,8, C und D. Das verwenden wir. 1 und 2 folgen und zwar aus dem bei Phi ein Gruppenhomomorphismus von R1 mit Plus nach R2 mit Minus Plus. Da müssen Sie einfach nur übersetzen, was da steht. Das Einselement der Gruppe in Dilemma 1,8 wird jetzt zum neutralen Element der Gruppe R1 bezüglich Plus und das heißt da halt 0. Und genauso übersetzt sich die Schreibweise mit den Inversen. Das ist wirklich nur eine Übersetzungsleistung. Und dann steht das da. Jetzt kommt Aussage 3. Das riecht nach Teilringkriterium. Was brauchen wir denn da? Das waren noch drei Sachen. Wir brauchen, dass das neutrale Element der Addition, also 0, in der Teilmenge liegt. Wir brauchen, dass die Differenz von zwei Elementen daraus drin liegt. Und wir brauchen, dass das Produkt von zwei Elementen drin liegt. Nein, ich würde sagen, da kriegen wir auch wieder einen Teil geschenkt. Denn wir wissen schon, dass das Bild eine Untergruppe bezüglich Kringelplus ist. Auch wieder aus der Gruppenhomomorphismus-Eigenschaft. Wir wissen schon, dass das Bild von Phi bezüglich Kringelplus eine Untergruppe von R2 bezüglich Kringelplus ist. Das ist auch wieder Lemma 1,8. Unter der Multiplikation, die schreiben wir jetzt hin, sein x und y aus dem Bild von Phi. Der Witz bei Elementen im Bild ist, dass sie Bilder sind. Das heißt, sie haben Urbilder. Die kriegen jetzt Namen. Sein a und b aus R1 wir wollen ja gerne zeigen, dass x Kringel y auch wieder im Bild liegt, denn dann hätten wir alle Punkte abgearbeitet vom Teilchenkriterium. Das heißt, das ist zu zeigen. Dann gucken wir uns x Kringel y mal an. Der Trick, der jetzt kommt, ist überhaupt nicht neu. Wir setzen ein, was wir haben. Dann steht da a hoch phi Kringel b hoch phi. Dann benutzen wir die Homomorphie-Eigenschaft für Kringel und Punkt und sehen, dass das a mal b in Klammern hoch phi ist. A und b kamen aus R1, das ist ein Ring, das heißt a mal b liegt auch in R1. Das heißt, was hier steht, ist wieder ein Bild von etwas aus R1, das heißt, es liegt im Bild von phi. Alter Trick, funktioniert immer wieder. Und damit haben wir dann gesehen, dass alle drei Eigenschaften aus dem Teilchenkriterium erfüllt sind. Ich kürze das mal ab mit TR wie Teilring Kriterium und schreibe die Nummer noch mit dazu. Die Nummer war Lemma 2,5. Liegt drin, das kann man sich mit der 2 erschließen oder man sieht einfach, na, es ist schon eine Untergruppe bezüglich Kringelplus, daraus folgt das auch. Und dann haben wir nur die dritte Eigenschaft noch selber zeigen müssen und das war eine Zeile. Okay. Ja, es hat 3. Dann haben wir jetzt noch 4 und 5. Und da haben wir auch schon Ringhomomorphismen gebraucht. Zum Beispiel hatten wir den Einsetzhomomorphismus bei Polynomringen. Und dann kommt jetzt noch 5. In solchen Momenten, wo ich sage, wissen wir aus der Linie in Algebra, da steht es Ihnen immer frei zu sagen, ich erinnere mich nicht oder ich finde es nicht in meinem Heft da oder ich weiß, es steht da irgendwo, aber ich verstehe es nicht mehr oder ich habe nicht bei Ihnen lineare Algebra gehört, ich weiß das nicht. Dann sagen Sie mir das und dann kommentiere ich das hier oder in einer Podcast-Folge. Gut, Injektivität. Fangen wir damit an, dass die Abbildung injektiv ist. Insbesondere hat dann die 0 höchstens ein Urbild und wir wissen, sie hat ein Urbild, nämlich die 0 aus dem Ring R1. Also nochmal, die 0 aus R2 hat jetzt wegen der Injektivität höchstens ein Urbild und hier steht schon 1, nämlich die 0 aus R1, also das ist das Einzige. War ja, Injektivität heißt, jedes Element hat höchstens ein Urbild, jedes Element des Zielbereichs hat höchstens ein Urbild. Jetzt haben wir etwas stehen, was möglicherweise zwei verschiedene Urbilder hat, nämlich dann, wenn A und B verschieden sind. Wir wollen gerne zeigen, dass A und B gleich sind. Und das machen wir mit unserem üblichen Trick. Wenn die Bilder gleich sind, dann ist die Differenz bezüglich Kringelknus das Nullelement von R2. Ich schreibe mal Kringelminus und meine das dann so wie hier mit dem Erklärpfeil. Wir wissen, dass Kringelminus B hoch Phi dasselbe ist wie minus B in Klammern und dann abgebildet mit Phi. Und zwar wissen wir das hier aus Teil 2. Das heißt, wir können das schreiben als A hoch Phi Kringel plus minus B hoch Phi. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft für Plus und sagt, dass das dasselbe ist wie A minus B, wobei das Minus sich jetzt auf das Minus von R1 bezieht, hoch Phi. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft. Oh, ist das zu klein? Bei Ihnen da hinten geht das? Ist das noch okay? Worauf wollte ich hinaus? Hier steht jetzt die 0 von R2 als Bild eines Elements auf R1. Das, was hier steht, liegt ja in R1. Das heißt, A minus B liegt im Kern von Phi. Der Kern besteht aber nur aus dem Nullelement, also ist es das Nullelement. Na, wenn A minus B hier drin liegt, dann ist also A minus B gleich 0. Additive Inverse sind eindeutig bestimmt, das heißt A und B müssen jetzt gleich sein. Hier benutzen wir auch wieder, dass wir in der Gruppe arbeiten. Und das ist die Injektivität. Also ist A gleich B und damit Phi injektiv. Phototime. Und nicht nur das, es ist nicht nur Phototime, es ist auch das Ende von Kapitel Römisch 1, in dem es darum ging, was wir wissen und was wir wissen sollten. Das heißt, jetzt geht's los und jetzt kommen auch mehr neue Sachen. Nicht nur, aber sehr viele neue Sachen. Jetzt geht's quasi los. Yay! Endlich! Ne? Also ich freue mich. Okay. Kapitel Römisch 2 heißt Ringe. Ringe, Ringe und noch mehr Ringe. Das ist das längste, größte, umfangreichste und damit auch insgesamt wichtigste Kapitel in dieser Vorlesung. Auch für Staatsexamen. Ja, danke an die Erinnerung. Zur Nummerierung und zu Rückbezügen auf vorherige Resultate möchte ich jetzt einmal erzählen, wie ich das mache. Wir machen das so und in dem Moment, wo Sie merken, dass Sie damit nicht klarkommen, beschweren Sie sich bitte. Hier ist mein Vorschlag. Innerhalb von Kapitel Römisch 2 gibt es jetzt wieder Unterkapitel, 1, 2, bla. Da nummeriere ich einfach alles durch und ich achte darauf, dass die Kapitel nicht zu lang werden. Wenn ich dann innerhalb von Kapitel Römisch 2 mich auf Sachen beziehe, kriegen die einfach die Nummer, die sie haben. Wenn ich mich auf etwas aus Kapitel Römisch 1 beziehe, dann schreibe ich hin Römisch 1 und dann die Nummer, damit sie wissen, dass das aus dem Kapitel davor ist. Auf die Art und Weise sollte es eindeutig sein. Danke für die Daumen. Wir probieren das aus. Und wenn es dann in der Praxis nicht mehr so gut klingt, wie jetzt gerade in der Theorie, dann reden wir dann nochmal drüber. das ist Voraussetzung 1-1. Indem man ein Ideal rausfaktorisiert, eine Faktorstruktur bekommt, die wieder ein sinnvoller Ring ist. Genauso wie man bei Gruppen, indem man Normalteiler rausfaktorisiert, wieder sinnvolle Gruppen bekommt. Das heißt, das, was wir hier gleich sehen werden, das ist in ganz großen Teilen ganz analog zu dem, was wir für Gruppen schon gesehen haben. Es gibt da keine neuen Ideen, man muss es nur machen. Genau dasselbe. Sei R Modulo I definiert als Menge aller Restklassen I plus A, wobei A aus dem Ring R kommt. Denken Sie an sowas wie 3Z plus 1, 3Z plus 2, 3Z plus 0. So, das wäre ein Beispiel für so eine Faktorstruktur. Und jetzt wollen wir darauf Verknüpfungen definieren, von denen wir erstmal wieder sehen müssen, dass es wirklich Verknüpfungen sind. Die heißen Kringelfluss und Kringel. Für alle A, B aus R sein. Das schreiben wir jetzt alles ausführlich hin. I plus A, Kringelfluss. Es kommt also raus, I plus Repräsentant A plus B. Und jetzt machen wir einfach genau das Gleiche mit der Multiplikation. Wir definieren I plus A Kringel, I plus B, indem wir die beiden Repräsentanten nehmen und multiplizieren. So, was haben wir schon gesehen? Und bisher ist da immer was Sinnvolles rausgekommen. Mit Kringelplus und Kringel, behaupte ich jetzt, wird diese Struktur R nach I oder R modulo I zu einem kommutativen Ring mit 1. Das heißt, Kringelplus und Kringel sind wirklich Verknüpfungen und es gelten all die Rechenregeln, die wir gerne haben wollen. Tatsächlich kriegen wir sogar wieder ein paar geschenkt, weil wir schon so viel über Gruppen wissen. Es muss ja wie ein Element aus der Menge da oben rauskommen später. Und da muss stehen I plus irgendein Element aus dem Ring. Und dieses irgendein Element ist das. Hier steht die Multiplikation, die kommt von Kringel. Aber diese Struktur grundsätzlich, I plus irgendwas, die muss immer erhalten werden. Danke für die Frage. sagen, das ist ein Ring. Das heißt, wir müssen die Ringaktion nachprüfen. Und wir wissen im Prinzip, wie man das macht. Die einzige Stelle, wo wir aufpassen müssen, so wie immer bei diesen Faktorstrukturen, ist die Stelle, wo es darum geht, dass das überhaupt Verknüpfungen sind. Das heißt, man muss sich einmal klar machen, was passiert, wenn man die gleiche Nebenklasse durch unterschiedliche Repräsentanten ausdrückt. Verträgt sich das damit, wie wir die Kringel- und Kringel-Plus-Verknüpfung definiert haben, oder gibt es da vielleicht Schwierigkeiten? Das müssen wir uns überlegen. Und zuerst kommt Gruppentheorie, unsere Freundin und Helferin an dieser Stelle. Wieso? Naja, R mit Plus ist eine abelsche Gruppe. Ein Ideal ist eine Untergruppe bezüglich Plus und in abelschen Gruppen sind alle Untergruppen Normalteiler. Das heißt, I mit Plus ist ein Normalteiler von R mit Plus. Da können wir alles, was wir über Faktorgruppen schon wissen, einfach anwenden. Und bei der Faktorgruppe ist diese Verknüpfung da oben genau die, die man nimmt. Und da können wir jetzt schon verwenden, dass wir da eine Gruppe bekommen. Dass das Assoziativgesetz gilt für Kringel und wir müssen die beiden Distributivgesetze zeigen. Wobei wir aufgrund der Kommutativität, die man sofort sieht, nur ein Distributivgesetz brauchen. Das ist es, das müssen wir jetzt noch tun. Wollen wir noch ein paar Sachen sammeln, vielleicht, die wir wissen?
Ja.
Sowas wie. Insbesondere ist R mit I mit Plus abelsch. Warum? Ja, weil R mit Plus abelsch ist und das Kommutativsein hier überträgt sich dann auf das Kommutativsein hier. Das sehen wir sofort. Was sehen wir noch? Wir können ja nochmal das neutrale Element hinschreiben zur Erinnerung. Neutrales Element ist das Ideal I selbst, und zwar ist es dann sozusagen aufgefasst als I plus 0R, der Repräsentant 0 wird da gewählt, Sie können aber auch jeden Repräsentanten nehmen, der aus I kommt, das ist das neutrale Element, und wenn wir noch die Inversen hinschreiben wollen zur Erinnerung, alle A aus R ist das Inverse in der Faktorgruppe. Also Inverse von I plus A in R modulo I bezüglich Kringel plus. Einfach das Element, was man bekommt, wenn man den Repräsentanten durch sein additives Inverses in R ersetzt. Da kriegen wir also I plus in Klammern minus A. vermengt. Das heißt, das haken wir jetzt ab. Wohl definiert halt von Kringel. Machen wir nochmal ausführlich. Was ist denn da überhaupt zu tun? Naja, wenn das Ergebnis von Kringel davon abhängen würde, was ich hier für A und für B auswähle, wenn dann hier unterschiedliche Bilder rauskommen sozusagen, dann wäre Kringel keine Abbildung, dementsprechend auch keine Verknüpfung. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wenn wir hier andere Repräsentanten hinschreiben statt A und B, dass dann da trotzdem auf der anderen Seite noch dasselbe rauskommt. Vielleicht mit einem anderen Repräsentanten, aber es muss die gleiche Restklasse sein. Wenn das schief geht, dann haben wir ein Problem. Naja, da brauchen wir ganz viele Repräsentanten. Wie möchte ich das gerne machen? Ich möchte gerne, dass A und B die gleiche Restklasse repräsentieren und C und D auch. Das heißt, I plus A soll dasselbe sein. Nur nochmal zur Erinnerung, zu zeigen ist, dass es egal ist bei Kringel, welchen Repräsentanten ich auswähle. Das heißt, wenn ich A und C auswähle, soll dasselbe rauskommen, als wenn ich B und D auswähle. So würde es aussehen, was zu zeigen ist. Wir wissen, dass hier auf der linken Seite das Element A drin liegt. Warum? Weil in I das Nullelement des Ringes liegt, 0R, das ist ja ideal. Und 0R plus A ist das Element A selber. Das heißt, A liegt in dieser Menge. Genauso liegt B in dieser Menge. C liegt in dieser Menge und D liegt in dieser Menge. Einfach immer das Element plus 0. Das nutzen wir jetzt aus. Naja, erstmal kommt die Definition, I plus A mal C. Und jetzt setzen wir für A und C das ganze Zeug ein, was wir haben. Was kommt denn da alles zusammen? Na, x plus b mal y plus b. Rechnen wir alles aus. Dann steht da i plus, was haben wir da? X mal y plus b mal y plus x mal d plus b mal d. Und jetzt schauen wir mal, wie diese Repräsentanten sich überhaupt zu i verhalten. X und y kommen aus i. I ist ein Ideal, insbesondere ist es unter Multiplikation abgeschlossen, deswegen liegt auch x mal y in i, wird also sozusagen einfach verschluckt. Das muss ich nicht hinschreiben. Das heißt, ich mache da mal so eine Farbe dran. Nehmen wir mal, was nehmen wir mal? Lila vielleicht. Für das i. X mal y liegt in i, kann ich also beim Repräsentanten weglassen. Gucken wir weiter. B mal y. Y kommt aus i und Ideale haben die Eigenschaft, dass sie die Produkte von allem mit, von jedem ihrer Elemente mit allem aus dem Ring immer enthalten. Deswegen liegt auch b mal y in i. Dasselbe für x mal d. Das heißt, der Trick ist jetzt, das Ideal schluckt ganz viel, nämlich dieses ganze Zeug, und das Einzige, was wir jetzt nicht sofort irgendwo verschluckt bekommen, ist b mal d. Dann bleibt b mal d als Repräsentant stehen. Das schadet erstmal nicht. Gucken wir, was passiert. Aber hier dieses lila Zeug, das ist die ganze Zeit die Idealeigenschaft von 2, die ich da verwende. Genau, das ist die Idealeigenschaft I2. Innerhalb eines Ideals kann ich multiplizieren und fliegt nicht raus. Und wenn ich etwas aus dem Ideal nehme und verknüpfe es per Multiplikation mit etwas aus dem Ring irgendwo, dann lande ich wieder im Ideal. Das ist I2. Und jetzt sehen wir mal, wie stark das ist. Ja, ich sehe Ihre beeindruckten Gesichter. Danke. Ja. Das heißt, dieses ganze Zeug hier vorne liegt in i. Ich muss es als Repräsentant nicht hinschreiben. Alles, was übrig bleibt, ist b mal d. Und jetzt rechne ich zurück und sehe, dass es i plus b kringeln i plus d. Es war also tatsächlich egal, welchen Repräsentanten wir da hergenommen haben. Super. Kringel ist versorgt. Und was wir auch sofort sehen, ist, dass die Menge R modulo I abgeschlossen ist unter Kringel. Denn wenn man zwei solche Sachen miteinander verknüpft, jetzt wo wir wissen, dass da nichts schief geht, gucken wir einfach hin und sehen, naja, das liegt auch wieder in R. Das heißt, dass was rauskommt, liegt auch wieder in der Menge R modulo I. Also ist tatsächlich R modulo I mit Kringel eine Menge mit Verknüpfung. Der Hammer, die kommt so harmlos daher, dieses I2, aber wir werden noch oft überrascht sein, was man damit alles machen kann. Foto! Einfach A, B, C aus R. Und für A3 rechne ich dann einfach los. I plus A, Kringel in Klammern, I plus B, Kringel, I plus C, gleich. Ich rechne jetzt einfach und ich erzähle nicht so viel, nur an der Stelle, wo was passiert. Das I plus A, Kringel, dann rechne ich das aus, I plus B mal C. Jetzt rechne ich das Kringel vorne aus, dann habe ich I plus in Klammern, A mal in Klammern, B mal C. Jetzt passiert was. Jetzt benutze ich das Assoziativgesetz, und zwar innerhalb dieser Klammer. In R. Assoziativgesetz für mal in R. Und dann darf ich sie umklammern. Dann geht alles wieder zurück. Ich mache nicht alle Zwischenschritte, sondern schreibe, was am Ende rauskommt. I plus A. In Klammern, Kringel, plus C. Einfach nur die andere Reihenfolge. Und der Witz war, dass man in R das Assoziativgesetz hat.
Okay. Nichts passiert.
Und das Distributivgesetz ist genauso langweilig. Wir machen nur eins, denn aus der Definition von Kringel folgt, dass R modulo I kommutativ ist bezüglich Kringel. Das heißt, in R4 reicht wirklich ein Distributivgesetz. Naja, I plus A, Kringel plus, I plus B und jetzt das ganze Kringel, I plus C. Das heißt, hier in der Klammer addieren wir und dann kommt die Multiplikation. Jo. Ich nehme das aus. I plus in Klammern A plus B nach Definition von Kringel plus. Kringel. I plus C. Jetzt kommt die Definition von Kringel. Und dann multiplizieren wir einfach in der Klammer. A plus B in Klammern mal C. Das ist unser neuer Repräsentant. Jetzt kommt das Distributivgesetz im Ring R. Und dann rechne ich alles wieder zurück und schreibe die Zwischenschritte nicht hin, sondern schreibe einfach I plus A, Kringel I plus C, das ist der erste Teil, und jetzt Kringel plus I plus B, Kringel I plus C. Und um es deutlicher zu machen, mache ich hier nochmal so Klammern rum. Genauso wie Punkt vor Strich würde man dann hier auch sagen Kringel vor
Kringelstrich?
Keine Ahnung. Naja, Sie wissen, was ich meine. Und das war's schon. Das war die ganze Aufregung. Naja, im Lemma stand R modulo I mit Kringel plus und Kringel ist ein kommutativer Ring mit 1. Die Kommutativität habe ich schon hingeschrieben, aber ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass es ein 1-Element gibt und warum und wie das aussieht. Das müssen wir uns jetzt noch basteln. Hat jemand eine Idee? Was könnte denn das 1-Element werden? Basteln Sie denn mal ein 1-Element? Eine Idee, sehr gut. Kriege ich noch mehr? Zwei. Na gut. Sie dürfen anfangen, weil Sie zuerst da waren. Dann gucken wir mal, ob Sie noch eine andere Idee haben. Los geht's. I plus 1, wobei 1 was ist? Genau. Ist ein Kandidat, oder? Was wollten Sie vorschlagen? Das Gleiche. Okay, dann gucken wir mal, ob Ihr Element funktioniert. schauen wir mal. Dass ich das überhaupt hinschreiben darf, liegt an unserer Voraussetzung, dass R im kommutativen Ring mit 1 ist. Ansonsten gibt es das ja gar nicht. Jetzt verknüpfen wir nach Vorschrift, dann steht da I plus A mal 1-Element. Die Eigenschaft unseres 1-Elements ist, dass es bei Multiplikation nichts tut. Also steht hier I plus A und wir sind fertig. Wir haben was gefunden, was bei Multiplikation nichts tut. Genauso von der anderen Seite, da haben wir schon gesagt, es ist kommutativ, das heißt eine Richtung reicht hier. Und jetzt haben wir tatsächlich ein neutrales Element gefunden bezüglich der Kringelmultiplikation. Also ist tatsächlich I plus 1 ein 1-Element. Warum es nur eins geben sollte? In Gruppen, da ist klar, dass es nur ein neutrales Element gibt. Aber um das zu zeigen, muss man ja auch ein bisschen was machen. Das ist nicht so völlig klar. Und bei Ringen wissen wir erstmal nichts. Ringe sind seltsam. Zeit, dann können wir jetzt wunderbar. Oh ja, wir machen noch den Homomorphiesatz für Ringe. Da machen wir nur einen Teil. Wir machen nicht alles, was wir da für Gruppen gemacht haben, sondern nur das, was wir wirklich brauchen. Strukturen kennenlernen, dann habe ich auch gerne einen Homomorphiesatz. Jetzt also für Ringe. Da brauchen wir zwei. Und ich bezeichne das jetzt nur so, damit man es unterscheiden kann von der 1. Das heißt nicht, dass das irgendeine Faktorstruktur sein muss. Machen wir sie mal kommutativ mit 1. Wollen wir einen Homomorphismus haben? Phi von R1 nach 2. Und dann zeigen wir, dass die beiden Ringe R1 modulo Kern von Phi. Warum ergibt das Sinn? Einmal kurz hin überlegen, einmal kurz innehalten. Phi ist ein Ringhomomorphismus. Wir haben uns überlegt, dass die Kerne von Ringhomomorphismen Ideale sind. Das heißt, es ist sinnvoll, so eine Faktorstruktur hinzuschreiben. Das ist jetzt ein schöner Faktor. Und ich behaupte, dass der als Ring isomorph ist zum Bild von Phi. Das Bild von Phi war auch ein Ring, ein Teilring vom Zielbereich R2. Das ist die Auswahl. Dann sind das und das Bild von Phi als Ringe isomorph. mit den Verknüpfungen kreativ werden, das sehen wir. Auch da wissen wir einiges schon, denn wir wissen ja schon, dass es für die arischen Gruppen bezüglich Plus und Kringelplus, die da beteiligt sind, so funktioniert. Wir wissen jetzt schon, dass das, wenn man nur die Gruppe bezüglich der Addition anguckt, dass es dann als Gruppe isomorph ist zu dieser Untergruppe von R2 bezüglich Kringelplus. In Wirklichkeit müssen wir uns also hier auch wieder nur darum kümmern, dass alles wohl definiert ist und dass es mit der Multiplikation hinhaut. Sei also dort der Kern von Phi, da wissen wir schon, dass es ein Ideal ist. Und jetzt definieren wir eine Abbildung. Und zwar soll Sigma eine Abbildung sein von dem Faktoring R1 modulo J nach R2. Und wie soll die aussehen?
Ich bin jetzt gerade nur ein bisschen verwirrt, weil das wirklich so, als wäre
daran, dass ich das jetzt, also dass ich versucht habe, das Bild aus meinem Kopf dahin zu malen, dass ich jetzt gerade keine bessere grafische Umsetzung dafür hatte. Aber nein, aber es ist nicht das ohne. Fall, nein, überhaupt nicht. Das ist ein anderer Strich, ja, und das ist auch absichtlich so. Bitte nicht an R1 ohne J denken. Das ist nicht.
Okay.
Nee, man muss das in Wirklichkeit so ein bisschen dreidimensional denken und dann, naja, aber das konnte ich nicht malen. Also,
okay.
Ja.
Ja.
Okay, wo waren wir? Wir haben die Abbildung Sigma definiert. Hier sucht man sich einen Repräsentanten aus und bildet den ab. Das heißt, wir haben das übliche Problem der Wohldefiniertheit. Nur, dass wir uns jetzt nicht darum kümmern müssen, denn wir kennen diese Abbildung schon und wir wissen schon, dass das für die Gruppenstruktur funktioniert. Wir müssen die Wohldefiniertheit nicht nochmal selber zeigen. Wir können uns darauf beziehen, dass wir schon für Gruppen wissen, dass alles läuft. Mit Satz römisch 1:1:10 wissen wir schon, dass Sigma ein wohldefinierter Gruppenhomomorphismus ist von dieser Faktorgruppe R1 Modulo J bezüglich irgendeiner Addition hinein in die Gruppe R2 mit Plus. Vorstellen. Es gibt die Farbe, die zur Addition gehört, so eine Additionsstruktur. Und dann gibt es eine Farbe, die zur Multiplikation gehört, eine Multiplikationsstruktur. Und ein Ringhomomorphismus soll sich mit beidem vertragen, der soll beide Farben respektieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Okay, also müssen wir die Verträglichkeit mit der Multiplikation noch irgendwie ausrechnen. Sin A und B aus R1. Irgendwelche Elemente und jetzt gucken wir, ob Sigma sich mit der Multiplikation verträgt. Naja, was ist denn J plus A hoch Sigma Kringel J plus B hoch Sigma? Das Kringel ist jetzt tatsächlich das Kringel aus dem Ring R2, den wir bilden ja zuerst ab. Schreiben wir mal hin, was da rauskommt. Naja, J plus A hoch Sigma ist nach Definition einfach A hoch Phi. J plus B hoch Sigma ist nach Definition B hoch Phi. Und dazwischen steht ein Kringel. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft von Phi und sagt, na, das verträgt sich ja mit Kringel und Punkt. Also steht hier einfach A mal B hoch Phi. Und A mal B hoch Phi ist dasselbe wie J plus A mal B. Also verträgt sich Sigma tatsächlich mit der Multiplikation in der Faktorstruktur. Schreibe ich mal hin. Also ist Sigma ein Ringhomomorphismus. Und dann haben wir eigentlich alles. Denn wir haben schon gesagt, die Einschränkung aufs Bild ist bijektiv. Die Eigenschaft, bijektiv zu sein, ändert sich nicht, egal ob man ein Gruppen- oder ein Ringhomomorphismus ist, denn die beteiligten Mengen sind ja die gleichen. Und damit haben wir alles gezeigt. Jetzt ist Sigma ein Ring-Isomorphismus dass das Bild von 4 und das Bild von Sigma dasselbe sind, liegt einfach daran, wie Sigma definiert ist. Gut, noch ein Mini-Lemma und dann gehe ich ab. Ja, oh. Das Mini-Lemma ist eine direkte Folgerung. Das ist so ein Einzeiler, deswegen passt das da jetzt noch ganz hin. Und dann gibt es noch eine Ansage. Soll ich eigentlich mit aufs Audio, die Ansage? Okay, dann kann ich das Band ja ausmachen und die Leute können das weitererzählen. Es muss auch die Live-Erfahrung geben. Wer nicht da war, hat halt was verpasst. Das ist so wie mit dem Singen. Wenn ich singe, geht es ja auch nicht was.
Aber wenn die da sind, sind halt privilegiert. Wir wissen, dass sie nächstes Jahr
wieder Kinder mit uns bespaßen können. Gut, hier kommt das Mini-Lemma 1-4. Da haben wir zwei Körper und einen Ringhomomorphismus. Noch in Kapitel 1, Lemma 2, 11, Teil 4.
Also römisch 1, 2, 11, Teil 4. Da ist der Kern von Phi ein Ideal von R1. Und da das ein Körper ist, gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Das war Lemma 2, 9. Römisch 1, 2, 9. Da gibt es jetzt nur die Möglichkeiten, dass das das Ideal ist, was nur aus dem Nullelement besteht. Oder dass es das Ideal ist, was der ganze Ring R1 ist. Naja, im ersten Fall ist der Kern nur das Nullelement, das heißt, die Abbildung ist injektiv. Im zweiten Fall ist der Kern alles, das heißt, es ist die Nullabbildung. Fertig. Dann sind wir jetzt mit dem Vorlesungsteil fertig. Ich drücke aufs Knöpfchen und es gibt noch eine Ansage.